Wir können leider nicht verneinen, dass wenn man über Kolumbien redet, das Thema Guerilla früher oder später kommt. Denn wegen Entführungen an bekannten Politikern wie 2002 Ingrid Betancourt machen die Guerillas in Kolumbien in internationalen Medien Schlagzeilen. Es gibt in Kolumbien zwei alte und bekannte Guerillas, die FARC, bewaffnete Kräfte Kolumbiens, und die ELN, Armee der Nationalen Befreiung. Eric Javier Bejarano Vargas wurde in Bogota, Kolumbien, geboren und wohnt seit 3 Jahren in Deutschland, studierte Anthropologie an der Nationalen Universität Kolumbiens und arbeitet zurzeit an seiner Doktorarbeit in lateinamerikanische Geschichte an der Universität Bielefeld. Er schreibt über die Identitätspolitik der bewaffneten Bewegung in Kolumbien als Folge der Transformation politischer Prozesse seit den 90er Jahren bis heute. Wir haben mit Herrn Bejarano telefoniert und ihm folgende Fragen gestellt. Wie ist die Guerilla in Kolumbien entstanden?
Es ist eine historia bastante larga, pero podríamos resumirla en unos puntos claves, ¿no? Como el inicio de la llamada época.
Es ist eine sehr lange Geschichte. Man kann es aber in einigen Schlüsselmomenten zusammenfassen, und zwar mit dem Beginn der sogenannten Gewaltepoche in Kolumbien. Diese wurde von den Konflikten zwischen den Liberalen und Konservativen erzeugt. Am 9. April des Jahres 1948 mit dem Tod Jorge Elizaga Danz an liberaler Gaudillo wurde eine Epoche des Gewalts erzeugt, welche bis ca. 1953 dauerte. In dieser Zeit kamen die ersten liberalen Guerillas in Kolumbien auf. Diese sind die erste bewaffnete Bewegung Kolumbiens. Danach gab es 1953 unter der Regierung von Rojas Pinillas eine Amnestie, und die große Mehrheit der liberalen Guerilla-Kämpfer, ca. 5000 Männer, legten die Waffen nieder. Jedoch gab es einige, die sich gegen das Abkommen entschieden, blieben auf der Flucht, und diese wurden später Mitte der 60er Jahre zu den FARC. Mitte der 60er Jahre, genau 1964, entstand auch die ELN. Diese sind die zwei ältesten kolumbianischen Guerillas. Ein Schlüsselmoment für das Aufkommen der Guerillas in Kolumbien ist der Triumph der kubanischen Revolution 1959 und deren Konsolidierung als revolutionäre Politik 1962.
Triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? En el año 59 y su consolidación como política revolucionaria en el año 62.
Weiter zum Thema Guerilla in Kolumbien wollen wir wissen, was unterscheidet die erste Guerilla von den aktuellen Guerillas?
Hay muchas diferencias, han pasado casi 50 años. En esos 50 años han pasado
vieles. Es sind fast 50 Jahre vorbei, und in dieser Zeit gab es viele verschiedene Guerillas mit vielen verschiedenen Ideologien und verschiedenen Guerilla-Führern. Diese wiederum hatten unterschiedliche Identitäten und ideologische, politische und ökonomische Projekte. Es gibt einen großen Unterschied. Der revolutionäre Traum hat sich geändert. Heute gibt es selbst Probleme innerhalb der Guerillas sowie Verbindungen mit dem Drogenhandel. Der Romantizismus der 60er und 70er Jahre ist vorbei. Die Guerillas sind heute ein Geschäft. Ich möchte nicht über alle Guerillas Verallgemeinerungen machen, aber das wäre heute der größte Unterschied. Ein weiterer Punkt wäre, dass die Zeiten der mächtigen Guerillas vorbei sind. In den 90er Jahren erreichten sie einen schnellen Wachstum und sahen ihre beste Zeiten, was Macht angeht.
Welche Unterschiede gibt es zwischen den zwei bekanntesten Guerillas Kolumbiens, die FARC und ELN?
Die ELN-Guerilla ist eine Tochter der kubanischen Revolution. Sie kommt als ein marxistisch-leninistisches Projekt auf und inspiriert sich an der Revolution für ihre Ziele. Besonders an der ELN ist, dass sie auch an die Theologie der Befreiung glauben, da viele Priester in dieser Guerilla kämpfen. Die FARC ist eine radikale Guerilla. Sie folgt eher dem sowjetischen Modell. Die ELN ist heute auch etwas kleiner als die FARC, obwohl beide etwas geschrumpft sind. Experten schätzen, dass die ELN etwa 3000 Männer, während die FARC etwa zwischen 8000 und 10.000 Männer haben. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden ist, dass die ELN eine Armguerilla ist. Sie hat keinen Kontakt zum Drogenhandel aufgenommen, wie die FARC es getan hat. Der numerische und strategische Unterschied zwischen beiden lässt sich dadurch erklären. Durch ihren Kontakt zum Drogenhandel wuchs die FARC in den 90er Jahren rasant an.
Real, porque las FARC tuvo un crecimiento abrumador totalmente en la década de los 90 como resultado del vínculo con el narcotráfico.
Wir reden weiter mit dem Anthropologen Eric Bejarano. Herr Bejarano, wie stellt sich die Bevölkerung in Kolumbien gegenüber das Phänomen Guerilla?
El problema es, los medios de comunicación en Colombia hay una parcialización total de los medios de comunicación.
Es gibt eine Partialisierung der Medien und eine starke politische Polarisierung in Kolumbien. Man kann aber nicht bezweifeln, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die die Guerillas unterstützen. In 45 Jahren haben die Guerillas irgendwie eine soziale Basis, Netzwerke und Verbindungen mit anderen populären Sektoren im Land geschaffen. Aber es ist zweifellos, dass ein Teil der Bevölkerung nicht die große Mehrheit die Ideologien und Praktiken der Guerillas unterstützen.
Pero sí que alguna parte de la población comparte todavía su ideología y de alguna manera sus prácticas.
Gibt es Kontakte zwischen der kolumbianischen Guerilla und anderen Guerillas in Lateinamerika?
Yo realmente no sabría decir eso.
Naja, ich kann keine klare Aussage darüber machen. Man müsste sich die große globalisierte Unternehmen anschauen, sowie zu Unternehmen Kontakt knüpfen, um Geschäfte zu machen. Vielleicht nehmen die kubanischen Guerillas Kontakt mit anderen Guerillas in Lateinamerika auf, um kulturelles und symbolisches Kapital auszutauschen.
Könnten Sie uns über das Thema Ihrer Doktorarbeit etwas erzählen?
Ausgangspunkt sind die 90er Jahre, mit dem, was der Intellektuelle Francis Fukuyama das Ende der Geschichte nennt. In seinem Buch The End of History and the Last Man behauptet er, dass es das Ende der Geschichte sei, in dem Sinne, dass es keine Ideologie mehr gäbe und der einzige Weg, um die Völker effizient zu verwalten und regieren, sei die liberale Demokratie, im politischen sowie im ideologischen Sinne. Weiter behauptet er, wären die Ideologien nicht mehr nötig und seien durch die Ökonomie ersetzt worden, was heute viele Experten als die Globalisierung der Ökonomie und der politischen Systeme bezeichnen. Aber wären diese Schlüsselmomente, der Mauerfall in Berlin und der Zusammenbruch des Sowjets und des Sozialismus, während dies passiert, bleibt die Guerilla in Kolumbien beide stehen und in Mexiko kommt sogar eine andere Art Guerilla auf, die Zapatistas. Sie sind eine postmoderne Guerilla, aber zugleich eine bewaffnete Bewegung. Es ist widersprüchlich, dass in dieser Zeit darüber gesprochen wird, dass die Ideologien sterben und die bewaffnete Bewegung keinen durchführbaren Weg mehr für soziale Veränderungen darstellen. Es ist dann nicht widersprüchlich, dass in Kolumbien sogar nach 45 Jahren die Guerillas weiter existieren, das Aufkommen der Zapatistas in Mexiko und was gerade in Peru passiert mit der Widerstehung der Sendero Luminoso. Mit dieser Frage als Ausgangspunkt analysiere ich konkret von einer anthropologischen Perspektive die Mechanismen und Prozesse der Guerillas in Kolumbien seit den 90er Jahren anhand drei Beispielen. Die M19, die ELN-Guerilla und die bewaffnete Bewegung gegen den Lamel. Diese letzte war eine indigene Guerilla, welche in den 90er Jahren demobilisiert wurde. Ich gehe der Frage nach, was bewegt diese Guerilla? Wodurch definieren sie ihre Identität? Wie setzen sie ihre Symbole um? Außer M19 wurde eine politische Partei. Die ELN existiert weiter als die typische Guerilla. Ich schlage vor, dass sie durch ihre kulturelle Identität sich eine soziale Basis etabliert haben. Es gibt eine Verbindung zwischen der Zivilgesellschaft und der Guerilla.
Um Schluss mit dem Thema Guerilla zu machen, welche Zukunft sehen Sie für die Guerilla in Kolumbien?
Primero, algo que creo que es muy importante, que ambas guerrillas tienen que pensar en que hay que hacer la paz en Colombia. Eso tiene que estar claro.
Erstens, ich denke, beide Guerillas müssen daran denken, dass man in Kolumbien Frieden schließen muss. Das sollen sie sich klar machen, auf alle Ebenen ihrer Strukturen. Frieden muss in Kolumbien sein. Und dass der bewaffnete Weg nicht mehr möglich ist. Dies gilt nicht nur für die Guerillakämpfer, sondern auch für die kubanische Regierung. Ich glaube, dass jetzt der einzige Weg der Dialog ist, ein Abkommen zu erreichen und einen Friedensprozess zu starten. Da muss sich klar sein, dass wenn die Guerilla ein Ende haben soll, werden die sozialen Probleme in Kolumbien nicht von alleine verschwinden. Die soziale Problematik in Kolumbien bezieht sich nicht allein auf die Guerilla, es ist viel komplexer und tiefer. Auch um Frieden zu erreichen, müssen alle Sektoren der Gesellschaft an Friedensprozesse teilhaben. Ich denke nicht, dass die Guerillas verschwinden. Sie verschwinden nicht, sondern sie verwandeln sich. Sie werden vielleicht zu neuen politischen Parteien oder werden sich schon mit bestehenden politischen Parteien zusammenschließen und somit wieder ein Teil der Zivilgesellschaft werden und an einer demokratischen Politik teilhaben. Das Thema ist aber sehr komplex und so ein Prozess kann Jahre dauern. Man kann nicht sagen, dass es in 5 Jahren keine Guerilla mehr in Kolumbien gibt. Das ist nicht so einfach.
Pero ese proceso puede durar unos, no sé, tal vez entre 5 y 10 años más. No es tan sencillo terminarlo. No podemos decir que la guerrilla se va a acabar en Colombia en 5 años. No es tan fácil.
Herr Bejarano, vielen Dank für das Interview und zum Schluss wollen wir eine ganz persönliche Frage stellen. Was vermissen Sie am meisten von Kolumbien?
Was ich am meisten in Kolumbien vermisse, obwohl meine Antwort sehr allgemein klingen mag, sind die Kolumbianer.